NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Andreas Teska. Guten Tag. Wir informieren Sie unter anderem über folgende Themen. Kommunalwahlen in Großbritannien. Klatsche für die Regierung. Schlag gegen die Internetkriminalität. Deutsche Ermittler vermelden Erfolg. Und Schüler demonstrieren bei der Hauptversammlung von RWE. Beginnen aber wollen wir mit der Debatte über den Sozialismus, ausgelöst vom Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert. Der hält seit Tagen die Republik im Allgemeinen und seine Partei im Besonderen in Atem. Heute zum Beispiel trafen sich die Fraktionsvorsitzenden der SPD aus Bund und Ländern in Leipzig. Thema auch dort: Kühnerts Thesen zur Überwindung des Kapitalismus. Mit besonderer Spannung erwartet die Reaktion von Andrea Nahles, auch mal Juso-Chefin gewesen und heute Vorsitzende der SPD. Matthias Reiche berichtet.
Am Rande des Treffens ging es natürlich vor allem um die Sozialismusthesen von Juso-Chef Kevin Kühnert. Der hatte unter anderem mit seinen Äußerungen, dass er für eine Kollektivierung großer Unternehmen auf demokratischem Wege und gegen Wohnungsvermietungen als Geschäftsmodell eintrete, für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Der Parteispitze um Andrea Nahles kann das im Vorfeld der Europawahlen nicht gefallen. Doch gab sich die Partei- und Fraktionsvorsitzende eher gelassen.
Ja, dass der Vorsitzende der Jungsozialisten jung und sozialistisch argumentiert, das ist wirklich nicht als aufregend empfunden worden hier. Also weder in der Konferenz, die wir hatten, noch bei mir persönlich. Ich finde die Antworten, die er gibt, falsch. Das sind auch nicht die Positionen der SPD. Aber die Frage dahinter, wie gerechte Verteilung von Reichtum organisiert werden kann, was man tun kann gegen die zunehmende Spaltung zwischen Arm und Reich, das sind richtige Fragen.
Welche auch im Mittelpunkt dieser Fraktionsklausur standen. Dabei setzt die Partei auf Vorhaben, die teilweise deutlich über den Koalitionsvertrag hinausgehen, wie aus einer gemeinsamen Erklärung der Fraktionsvorsitzenden hervorgeht. Carsten Schneider ist der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion.
Da steht zum Beispiel auch drin, dass wir einen Mietenstopp wollen, also für die nächsten Jahre keine Mieterhöhung zulassen wollen. Das ist im Ballungszentrum wichtig. Aber auch, dass wir beim Mobilfunkausbau eben überall flächendeckendes 5G-Netz haben wollen, weil das entscheidend ist, ob man Arbeit und Leben miteinander verbinden kann. Wenn man kein Internet hat, kein leistungsfähiges, dann ist es schwer, einen guten Beruf dort auch auszuüben.
Bei dem Treffen der Vorsitzenden der sozialdemokratischen Fraktionen in den Ländern mit der Bundestagsfraktionsspitze standen auch einige der sozialdemokratischen Hauptvorhaben auf dem Prüfstand. So wurde beispielsweise ausführlich über die Grundrente gesprochen, die keine bedingungslose, aber eine ohne Bedürftigkeitsprüfung sein solle. Noch einmal der parlamentarische Geschäftsführer Carsten Schneider.
Grundrente, absolute Unterstützung auch der Landeskollegen für unser Konzept, dass wer 35 Jahre gearbeitet hat oder Kinder erzogen hat, eine Rente bekommen muss, die höher ist als die Grundsicherung, die einigermaßen zum Leben reicht. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich die Grundsteuer. Da müssen wir zu einer Entscheidung in diesem Jahr im Bundestag kommen und dann auch im Bundesrat. Da hat Olaf Scholz einen guten Vorschlag gemacht und der wird hier in Gänze auch von allen Kollegen aus den Ländern getragen.
Nicht aber von CDU und vor allem CSU, weshalb die Koalition wohl bald ihr nächstes großes Streitthema haben wird. Die Fraktionsvorsitzenden gaben sich auf ihrer Tagung jedenfalls entschlossen, auch wenn die Ergebnisse von der Debatte um den Juso-Chef deutlich überlagert wurden.
Die SPD startet heute offiziell in den Europawahlkampf mit einer Großveranstaltung in Saarbrücken. Mit dabei die Spitzenkandidatin Katharina Barley, die Führung der Partei inklusive Andrea Nahles und Vizekanzler Scholz und Kevin Kühnert. Das war schon lange so geplant, hat aber jetzt natürlich seinen besonderen Reiz. Aus Saarbrücken meldet sich Uli Haug.
Für ihren Wahlkampfauftakt wählten die SPD-Parteistrategen die eigentlich sichere Variante, das traditionell proeuropäische Saarland. Im Land an der Grenze zu Frankreich und Luxemburg wird auch von der SPD-Landesvorsitzenden Rehlinger gern mit der Europakompetenz geworben.
Wir sagen, wir sind das europäischste aller Bundesländer. Wir wissen alle miteinander, dass bei uns nicht nur abstrakt über Europa geredet wird, sondern dass wir konkret jeden Tag Europa auch leben.
Dafür, dass die SPD zum Auftakt der heißen Europawahlkampfphase weniger über Europa und mehr über Sozialismus diskutiert, sorgte Juso-Chef Kevin Kühnert. Die Schlagzeilen, die sein Zeitinterview produzierte, habe er so nicht erwartet. Der Zeitpunkt sei nicht bewusst gewählt gewesen.
Mich wundert, dass da immer alle so viel Taktik reininterpretieren. Ich bin Bundesvorsitzender eines Verbandes, der heißt Jungsozialistinnen und Jungsozialisten. Das heißt, das, was wir programmatisch wollen, steht schon in unserem Namen drin.
Bei den Saarbrücker SPD-Anhängern Bayern konnte Kühnert mit seiner Forderung nach der Vergesellschaftung von Unternehmen auf demokratischem Weg durchaus punkten. Kühnert bekam nicht nur den lautesten Applaus.
Die Aussage von dem Kevin finde ich vom Grunde her sehr gut. Das kann man natürlich so in der Form nicht umsetzen, aber man kann mal drüber nachdenken.
Auch wenn es etwas extrem ist, aber das ist das Vorrecht der Jugend und wir hatten schon mal so jemand, der war am Schluss Kanzler.
Der SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl Udo Bullmann hat im Wahlkampf offenbar schon gemerkt, wie die Parteibasis tickt. Er zeigt Verständnis für den Juso-Chef und seine Vorschläge.
Der Kevin Kühnert ist ein Typ, der klar geradeaus redet. Und was er sagen will, ist, dass wir eine tiefschreiende Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft haben und dass das auch mit der Vermögensverteilung zu tun hat und mit der Einkommensverteilung und dass wir da durchaus grundsätzlich wieder darüber nachdenken müssen. Und wenn es darum geht, hat er recht.
SPD-Parteichefin Nahles hat nach zweitägigem Schweigen versucht, Kevin Kühnerts Äußerungen als wenig spektakulär einzuordnen. Von ihr gab es eher traditionelle SPD-Positionen, allerdings auf Europa projiziert.
Wir deutschen Sozialdemokraten wollen nicht, dass die Leute hier ausgebeutet werden. Wir wollen in jedem Land einen Mindestlohn, von dem die Menschen auch leben können. Und deswegen ist es eine so wichtige Wahl für die Menschen in Europa. Ein europäischer Mindestlohn gibt es nur mit der Sozialdemokratie in Europa.
Auf dem offiziellen Wahlkampfauftakt in Saarbrücken waren die Sozialismus-Gedankenspiele Kevin Kühnerts kein Thema. Aber bei den SPD-Parteianhängern hat die Diskussion offenbar erst begonnen.
Sagen wir, diese Anregung, die sollte man aufgreifen und darüber diskutieren und dann vielleicht gemeinsame Lösung finden.
Da bin ich mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Es hat mich ein bisschen an Kommunismus erinnert.
Wenn unser Wirtschaftssystem grundsätzlich in eine falsche Richtung läuft, was auch die Arbeitsbedingungen von Menschen angeht, sollte man mal drüber diskutieren, inwiefern das noch zukunftsgerecht ist. Nicht mehr und nicht weniger.
Die Grünen schwimmen weiter auf einer Erfolgswelle. Zu den anhaltend guten Umfragewerten kommt nun auch noch ein Rekord bei der Zahl der Mitglieder. Über 80.000 sind es mittlerweile. Für die Partei geht es jetzt darum, die Zustimmung in erfolgreiche Politik umzusetzen. Wie das gehen soll, darüber hat die Bundestagsfraktion in Potsdam beraten. Vom Abschluss der Klausur berichtet Bettina Nutz.
Der Wirbel, den Juso-Chef Kevin Kühnert mit seinen Ideen zur Überwindung des Kapitalismus entfacht hat, ihn kommentieren die Grünen nur mit sichtbarem Unbehagen. Man solle lieber die Marktwirtschaft rasch ökologischer gestalten, ließ die Fraktionsspitze auf ihrer Klausur in Potsdam schmallippig wissen und ahnte dabei schon, dass sie das Thema Vergesellschaftung von Unternehmen irgendwie einholen würde. Denn das elektrisierende Wort Enteignung, wenn auch als letzte Konsequenz, liest sich nun als Forderung der Bundestagsfraktion schwarz auf weiß. In einem Beschluss, der sich um den Kampf gegen die Wohnungsnot dreht, der sich wahlkampfstrategisch grüne Wohngarantie nennt.
Es gibt kein Recht auf Spekulation, aber es gibt ein Grundrecht auf Wohnen.
Erklärt Chris Kühn, der grüne Experte für Bau- und Wohnungspolitik. Das habe aber nichts mit Verstaatlichungen im Sinne des jetzt viel kritisierten Juso-Chefs zu tun.
Für Autobahnen wird enteignet, für große Infrastrukturprojekte wird enteignet. Aber das Baugesetzbuch kennt ein ganzes Kapitel zu dem Thema Enteignung.
Um die Exzesse auf dem Mietmarkt einzudämmen, wie Kühn es formuliert, wollen die Grünen zum Beispiel eine robustere Preisbremse einführen.
Unser Deckel ist einfach tiefer und deswegen wird er greifen. Wenn man den Deckel zu hoch ansetzt, dann hat er natürlich keine bremsende Wirkung. Das ist ein Grundproblem der Mietpreisbremse. Und wir haben natürlich ein Stück weit dann auch bei nicht nur die Neuvertragsmieten im Blick, sondern auch die Bestandsmietverhältnisse, die wir deckeln wollen. Wir wollen das auch sanktionieren, Verstöße dagegen.
Mit bis zu 50.000 Euro bei Mietwucher. Bauen und Kaufen sind weitere Kapitel im grünen Konzept. Ungenutztes Bauland soll weniger Spekulationsgrund sein, sondern verpflichtend bebaut werden können. Und, ergänzt Fraktionschefin Göring-Eckardt,
dazu gehört übrigens auch, dass wir günstigen Wohnraum schaffen, der auch günstig bleibt, mit einer neuen Wohngemeinnützigkeit. Das geht. Das Geld, was wir dafür bereitstellen können, ist da. Und wir werden es brauchen, um den günstigen Wohnraum zu schaffen.
Für ein solches Investitionsprogramm wollen die Grünen 3 Milliarden Euro pro Jahr bereitstellen. Bezahlbares Wohnen ist, nach Lesart der Grünen, unverzichtbar für gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West. Wohnen als Grundrecht ist zentrales Thema für die anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst. Noch davor und deutlich näher liegt der Termin der Europawahl am 26. Mai. Die Grünen haben diese Wahl längst zur Klimawahl erklärt. Ihr Kernthema, ihr Garant für Bestwerte in Umfragen. In Potsdam legt die grüne Fraktion mit ihren Klimaschutzforderungen noch einmal nach. Die Europäische Union soll Klimaschutzunion werden. Deutschland müsse dabei endlich wieder Vorreiter sein, statt weiter auf die Bremse zu treten.
Es hat bei den CO2-Grenzwerten für die PKWs gebremst. Es hat bei den CO2-Grenzwerten für die LKWs gebremst. Es hat bei den Zielen für die CO2-Reduktion insgesamt gebremst. Und ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie aus ökologischen Gründen, aber auch aus ökonomischen und sozialen Gründen endlich dafür sorgt, dass Deutschland wieder ein Treiber bei der Bekämpfung der Klimakrise wird.
Der grüne Co-Fraktionschef Hofreiter pocht dabei einmal mehr darauf, eine Abgabe auf klimaschädliches CO2 einzuführen. Und das möglichst rasch.
Für die Hochschulen ist das eine gute Nachricht, für die wissenschaftlichen Mitarbeiter ebenso wie für die Studenten. Denn der Bund und die Länder haben sich darauf verständigt, den bisherigen Hochschulpakt fortzuschreiben. Und das bedeutet konkret, es gibt mehr Geld für Unis und Forschungseinrichtungen. Einzelheiten dazu von Dagmar Pepping.
Bundesforschungsministerin Anja Karliczek von der CDU quoll nach dem Ende der Verhandlungen geradezu über voll Lob. Gemeinsam mit den zuständigen Ministern der Länder sei etwas Großes gelungen.
Noch nie hat es einen garantierten Aufwuchs über so lange Zeit gegeben. Weder für die Hochschulseite noch für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die ja die Schwerpunktpakte in unseren Verhandlungen waren.
Nach langen 10 Verhandlungen hatten sich der Bund und die Länder auf eine Nachfolge für den Hochschulpakt geeinigt, der 2020 ausläuft. Ab 2021 soll der neue Zukunftsvertrag Studium und Lehre dafür sorgen, dass die Zahl der Studienplätze die Nachfrage deckt und dass die Qualität von Studium und Lehre weiter verbessert wird. Dafür sagt der Bund den Ländern, die eigentlich für die Hochschulen zuständig sind, jährliche Mittel von zunächst fast 1,9 Milliarden Euro zu. Ab 2024 soll die Summe auf etwas mehr als 2 Milliarden steigen, und zwar dauerhaft. Die Länder steuern Mittel in derselben Höhe bei. Die Vorsitzende der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, die Bremer Senatorin Eva Quante-Brandt von der SPD, sprach von einem ganz starken Signal. Damit sei klar,
dass wir jetzt wesentlich mehr entfristete Stellen auch erzeugen können. Das heißt, die Dauerhaftigkeit des Geldes im System, die durch Bund und Länder aufgebracht werden, stärken die Hochschulstandorte.
Derzeit sind rund 90% des wissenschaftlichen Nachwuchses an den deutschen Hochschulen lediglich befristet angestellt. Wie viel Geld eine Hochschule erhält, regelt ein Verteilungsschlüssel. Dafür entscheiden die Gesamtzahl der Studierenden, die Zahl der Erstsemester und die Zahl der erfolgreichen Absolventen. Über ein deutliches Finanzplus kann sich nach der Einigung von Bund und Ländern auch die Spitzenforschung freuen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG und die 4 großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen Max Planck, Leibniz, Helmholtz und Fraunhofer erhalten über den Pakt für Forschung und Innovation derzeit rund 10 Milliarden Euro pro Jahr vom Bund. Ab 2021 soll diese Summe Jahr für Jahr um 3% steigen. Das sei keine Kleinigkeit, betonte Bundesforschungsministerin Karliczek.
Jedes Jahr 3% drauf, 10 Jahre lang, das ist ein Riesenschritt nach vorne. Wer kann heute schon 10 Jahre Plan.
Für Anja Karliczek ist die Einigung mit den Ländern ein Erfolg. Die CDU-Politikerin muss für ihre Amtsführung viel Kritik einstecken und gilt auch in der Regierungskoalition bei einigen als überfordert.
Es war ein virtueller Supermarkt der besonderen Art. Im Angebot Drogen, gestohlene Kreditkarten und Schadsoftware. Alles zu haben in rauen Mengen im Darknet, einem besonders schwer zugänglichen Teil des Internets. Jetzt haben Ermittler des Bundeskriminalamts die Handelsplattform dicht gemacht und die mutmaßlichen Betreiber gefasst. Es soll sich um 3 junge Deutsche handeln. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat am Nachmittag Details bekannt gegeben. Mehr dazu von Andrea Löffler.
Ein langer Tisch bedeckt mit Bündeln voller Geldscheine mit einem Wert von 500.000 Euro. Eine Vitrine mit teuren Uhren und ein schicker weißer Sportwagen vor der Tür. Einiges haben sie vorzuzeigen, die Strafverfolger heute im BKA. Vor allem die geballte Schlagkraft einer internationalen Ermittlergruppe aus Deutschland, den Niederlanden und den USA, darunter BKA, FBI und Europol. Dementsprechend stolz verkündet BKA-Präsident Holger Münch.
Es ist uns, so wie wir hier stehen, gemeinsam gelungen, mit der Plattform Wall Street Market, die derzeit zweitgrößte und damit eine sehr bedeutsame Darknet-Plattform, abzuschalten und die Administratoren der Plattform zu überführen.
Ein 31-Jähriger aus Bad Vilbel bei Frankfurt, ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Esslingen und ein 22-Jähriger aus Kleves sind Ende April festgenommen worden und sitzen zurzeit in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, im sogenannten Darknet die illegale Online-Plattform Wall Street Market betrieben zu haben. Die Plattform war auf den internationalen Handel mit kriminellen Gütern ausgerichtet, vor allem Drogen, sagt der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Georg Ungefug.
Bei Wall Street Market, es war ein Online-Marktplatz, handelt es sich um die weltweit zweitgrößte Internethandelsplattform, über die insbesondere Drogen, insbesondere hier Heroin, Kokain, Amphetamine, Cannabis, aber darüber hinaus auch ausgespähte Daten, gefälschte Ausweisdokumente wie Personalausweise und Schadsoftware gehandelt wurden.
Anderthalb Jahre hatten die Ermittler die Online-Plattform im Visier. Technisch wie personell eine große Herausforderung. Und letztlich ist es den Ermittlern dann auch gelungen, die Betreiber der Plattform über technische Wege zu identifizieren. BKA-Präsident Holger Münch.
Herausfordernd war unter anderem, dass die Täter mehrfach hintereinander geschaltete Anonymisierungstechnologien genutzt haben. Erschwerend kam weiterhin hinzu, dass der Wall Street Market sich auf insgesamt 24 täterseitig genutzte Server in verschiedenen Staaten, unter anderem eben Deutschland und Niederlanden, erstreckte. Und überall dort müssen sie ansetzen. Und diese Komplexität, die können Sie eben nur dann bewältigen, wenn Sie auch mit starken Partnern unterwegs sind.
Den Betreibern auf die Schliche zu kommen und die Plattform zu schließen, war nur möglich, weil die Behörden international zusammengearbeitet haben. Wurden die Ermittler aus Deutschland, den Niederlanden und den USA nicht müde zu betonen. So sei lange im Verborgenen ermittelt worden. Als dann am Ostermontag auffiel, dass die Betreiber Geld abführten, seien auf die Schnelle 80 Einsatzkräfte gebündelt und zugegriffen worden. Jetzt werden die Datenbanken der Plattform ausgewertet, um Händler wie Käufer zu identifizieren.
Wahlen mitten im Brexit-Chaos. In Großbritannien fanden Kommunalwahlen statt. Zwar nur in Teilen des Königreichs, aber es ist eben doch ein Stimmungstest. Und der fällt eindeutig aus, obwohl die Ergebnisse noch nicht mal vollständig ausgezählt sind. Die Briten bestrafen mit dem Stimmzettel die Parteien, die verantwortlich sind für das Brexit-Gewürge der vergangenen Monate. Aus London, Jens-Peter Marquardt.
Schwere Verluste für Theresa Mays Konservative, vor allem im Südwesten Englands. Tim Warren, der Vorsitzende der Tories in Bath und Nordost Somerset, am Tag nach der Wahl schwer enttäuscht.
Die Bürger auf den Straßen haben uns gesagt, sie würden den Konservativen nicht mehr trauen, sie würden uns nicht mehr wählen, vor allem wegen Brexit.
Auch Labour, die größte Oppositionspartei, hat viele Sitze in den englischen Stadt- und Gemeindevertretungen verloren, vor allem in ihren Hochburgen im Nordosten, in den einst stolzen Industriestädten, die sich abgehängt fühlen und vor 3 Jahren für den Austritt aus der EU gestimmt hatten. Graham Miller, der Labour-Bürgermeister von Sunderland, auch enttäuscht.
Die Leute haben von uns erwartet, den Brexit umzusetzen. Wenn wir das nicht tun, dann wählen sie uns hier nicht. Deswegen haben wir in Sunderland so viele Sitze verloren.
Der Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn ging auf diesen Vorwurf nicht ein. Er zählte lieber die Städte auf, in denen seine Partei zugelegt hat. Es sind allerdings nicht viele.
Wir haben Trafford gewonnen und es hat auch in anderen Teilen des Landes Gewinne für uns gegeben. Das ist doch eine Basis.
Labour hatte sich mehr ausgerechnet. Die Partei hatte schon vor 4 Jahren einen schweren Einbruch bei den Kommunalwahlen erlebt und ist jetzt noch weiter abgesackt. Die Konservativen dagegen waren vor 4 Jahren die klaren Gewinner und hatten jetzt mit Verlusten gerechnet. So ist es auch gekommen. Die Premierministerin erklärte daraufhin, die Wähler hätten den beiden großen Parteien die Botschaft übermittelt, jetzt endlich mit dem Brexit voranzukommen.
I think people were sending a very clear message, a simple message to both main parties, to us and the Labour Party, just get on and deliver Brexit.
Doch so eindeutig ist der Wählerauftrag nicht, denn die Liberaldemokraten, die den Austritt Großbritanniens aus der EU verhindern wollen, erlebten diesmal ein Comeback. Bei den vorangegangenen Wahlen waren sie regelmäßig unter die Räder gekommen, jetzt legten sie deutlich zu. Der Lib Dem-Vorsitzende Vince Cable begeistert, seine Partei sei überall der große Wahlgewinner mit dem besten Ergebnis seit rund einem Vierteljahrhundert.
We're the big winners of the night throughout the country, you know, rural, urban, cities, suburban.
No, these are the best result for a quarter of a century.
Der wirkliche Test für die Stimmung im Lande kommt aber erst noch am 23. Mai, wenn die Briten wohl doch noch mal zur EU-Wahl an die Urnen gerufen werden. Dann landesweit und nicht wie gestern nur in einem Teil Großbritanniens. Die etablierten Parteien müssen dann auch mit der Konkurrenz neuer Gruppierungen rechnen, die bei diesen Kommunalwahlen noch nicht auf dem Zettel standen. Change UK zum Beispiel, eine Partei frustrierter Konservativer und Labour-Politiker, die über ein neues Referendum den Austritt aus der EU verhindern will. Und auf der anderen Seite die neue Brexit-Party des alten EU-Skeptikers Nigel Farage, die kompromisslos auf den Brexit setzt und in Umfragen stark abschneidet.
Ein Denkzettel für die Regierung und die größte Oppositionspartei und Stimmengewinne für jene, die gegen den Ausstieg aus der EU sind. Ändert sich da im letzten Moment doch noch die Stimmung auf der Insel? Oder war das nur eine Kommunalwahl mit sehr begrenztem Aussagewert? Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Thomas Spickhofen.
Die Botschaft ist klar und nicht zu überhören, aber auch nicht überraschend. Die Briten haben den Streit um den Brexit satt. In den vergangenen Tagen berichteten die Wahlkämpfer aus den Städten und Gemeinden immer wieder, wir kommen mit unseren lokalen Themen gar nicht durch. Die Leute brummen nur Brexit und schlagen uns die Tür vor der Nase zu. Die großen Verlierer sind nun die Konservativen, die den Ausstieg zum 29. März zu ihrem Hauptziel gemacht hatten. Damit sind sie nachweislich gescheitert. Aber auch Labour hat verloren. Die Partei schlingert sich nur so durch. Unklar, ob sie eher einen weichen Brexit oder Neuwahlen oder ein zweites Referendum will. Das frustriert sowohl die in der Partei, die in der EU bleiben oder zumindest ein zweites Referendum haben wollen, als auch die vielen Labour-Wähler, die für den Brexit gestimmt haben. Profitiert von dem Scheitern und Schlingern haben vor allem jene, die einen klaren Pro-EU-Kurs fahren, nämlich die Liberaldemokraten. Das alles scheint ein klares Signal zu sein. Lohn für die Brexit-Gegner und Strafe für die, die ihn versprochen, aber nicht geliefert haben. Leider gibt es keinen Grund für übertriebene Hoffnung. Denn weder hat sich an der Spaltung des Landes in dieser Frage etwas geändert, noch an den Mehrheitsverhältnissen im Unterhaus. Das wird sich bei den Wahlen zum EU-Parlament in 3 Wochen sogar noch bestätigen und verstärken. Dann werden die Brexit-Anhänger massenweise zur neuen Brexit-Partei von Nigel Farage strömen, die zu den Kommunalwahlen nicht angetreten ist, in Umfragen aber aus dem Stand heraus landesweit auf mehr als 20% kommt. Und um die Stimmen der Brexit-Gegner werden sich die Liberaldemokraten mit Change UK streiten, der neuen Partei aus ehemaligen Labour- und Tory-Abgeordneten, die bei den Kommunalwahlen ebenfalls nicht am Start war, aber exakt dieselbe Wählergruppe anspricht. Eigentlich müsste diese Lage die beiden großen Parteien, Konservative und Labour, bei ihren immer noch laufenden überparteilichen Gesprächen zu einem Kompromiss geradezu zwingen. Die Konservativen wollen unter allen Umständen eine noch krachendere Niederlage bei den EU-Wahlen verhindern. Und Labour könnte zeigen, wir übernehmen Verantwortung, schließen Kompromisse, sind regierungsfähig, wenn es im Dienste des Landes ist. Leider wird es so weit wohl nicht kommen, weil keiner der jeweils anderen Seite diesen Erfolg gönnen wird und beide die Sorge haben, mit einem Kompromiss veritable Teile ihrer Anhängerschaft zu verprellen. Deshalb sieht es vielmehr danach aus, dass sie weiterhin in ihren Schützengräben verharren, die Zeit verrinnen lassen und kurz vor dem nächsten Brexit-Datum Ende Oktober wieder den Panikknopf drücken. Und dann wird sich am Ende wieder die EU entscheiden müssen, wie sie mit diesem Desaster umgehen will.
Thomas Spickhofen kommentierte im Echo des Tages auf WDR5 und NDR Info. Ausgerechnet Freitag. Ausgerechnet heute also lädt der Essener Energiekonzern RWE zu seiner Hauptversammlung ein. Proteste von Umweltschützern gehören traditionell dazu. Schließlich verwandelt kein anderes Unternehmen so viel Braunkohle in Strom. Freitag aber gehört die Straße seit Wochen den Schülern, die für mehr Klimaschutz protestieren. Und so kam es heute in Essen zu einer ungewöhnlichen Auseinandersetzung zwischen den Schülern und dem Vorstandsvorsitzenden. Olaf Biernat war dabei.
Lautstark demonstrieren fast 1000 Schüler und Aktivisten vor der Essener Grugerhalle. Die Fridays for Future-Bewegung fordert den RWE-Konzern auf, Kohlekraftwerke schnell abzuschalten. Hanna Kamphausen hat die Demo angemeldet. Sie ist gekommen.
Weil wir den Ausstieg aus der Kohleenergie fordern und weil RWE im Hambacher Wald auch Tatsachen schafft und
nicht kooperiert und weil wir einfach an die Aktionäre hier appellieren wollen und zeigen wollen, dass es da große Gegenwehr gibt.
In der Halle geht RWE-Vorstandschef Rolf-Martin Schmitz auf die Forderungen der Demonstranten ein und begrüßt, dass Schüler sich generell für ein Thema wie den Klimaschutz interessieren, aber...
Fridays for Future hebt ein Thema deutlich hörbar auf die Tagesordnung und drückt es so ins Bewusstsein aller. Doch zum Fordern gehört auch das Machen. Wir haben die Weichen in diese Richtung gestellt und dabei werden wir Visionen und Machbares im Auge behalten. Das Machbare kommt mir leider in vielen Diskussionen zu kurz.
Der Konzernlenker hat das neue RWE ausgerufen. Möglich macht das ein Tauschgeschäft mit dem Konkurrenten E.ON. Die beiden Energieriesen wollen die RWE-Tochter Innogy unter sich aufteilen. E.ON übernimmt die Strom- und Gasnetze, RWE die Ökostromproduktion.
Unsere Transaktion mit E.ON ist eine der größten in der deutschen Industriegeschichte. Sie macht uns zu einem der führenden Produzenten von Strom aus erneuerbaren Energien weltweit.
Jedes Jahr will das Essener Unternehmen rund 1,5 Milliarden Euro in erneuerbare Energien stecken. Unter anderem in neue Windparks in Schweden und England sowie in Solarstromkraftwerke in Australien. Aber bis das Geschäft mit dem Ökostrom ausgebaut ist, setzt RWE weiter auf die Kohleverstromung. Erst 2038 will man komplett aussteigen. Für Thomas Dreser, Portfoliomanager einer Fondsgesellschaft, die an RWE beteiligt ist, ist das zu spät.
Das ist ein sehr langer Zeitraum bis dahin und wir wären nicht überrascht, wenn die Politik mehr Druck im Laufe der Zeit ausüben wird.
Auch für den Braunkohleabbau im Hambacher Forst fand RWE-Chef Rolf-Martin Schmitz klare Worte. Er verurteilte die anhaltenden Attacken von Aktivisten auf Polizisten, Mitarbeiter und Betriebe. Denn schließlich sei die Rodung des Hambacher Forsts vorerst gestoppt. Ob es weitergehe, müssen Verhandlungen zeigen. Ein Stopp der Umsiedlungen am Braunkohletagebau aber lehnte Schmitz ab.
Die Umsiedlungen in Garzweiler müssen aus sozialen und energiewirtschaftlichen Gründen planmäßig und vollständig abgeschlossen werden. Denn die Kohle in diesen Bereichen wird schon in den frühen 2020er Jahren benötigt, um die verbleibenden Kraftwerke weiterhin versorgen zu können. Und dies steht im Einklang mit den Empfehlungen der Kommission.
Die Aktionäre stützen den Kurs des Essener Energiekonzerns. Aber auch bei den Aktionären ist angekommen, dass Klimaschutz langfristig der richtige Weg ist.
Es läuft gerade nicht so richtig rund beim DFB. Der Präsident zurückgetreten wegen eines Korruptionsskandals. Das Aushängeschild die Nationalmannschaft bei der WM in Russland ausgeschieden in der Vorrunde. Jetzt hofft der Deutsche Fußballbund auf einen Neuanfang. In Frankfurt hat er heute begonnen mit dem Bau einer Akademie. Ein 150 Millionen Euro Projekt als neue Schaltstelle des deutschen Fußballs. Tim Brockmeier war beim Spatenstich dabei.
Die Protagonisten standen im feinen Zwirn und mit reichlich verstaubten Schuhen am Rande der zumindest schon vorbereiteten Baugrube und rammten sichtlich emotional den Spaten in die Erde. Akademiedirektor Oliver Bierhoff.
Riesiger Stolz und Freude.
Genauso wie DFB-Generalsekretär Friedrich Kurzius.
Es ist ein Meilenstein.
Dieser Spatenstich vor rund 300 geladenen Gästen auf dem Gelände der ehemaligen Frankfurter Galopprennbahn, zwar nur ein symbolischer Akt, aber für die DFB-Verantwortlichen irgendwie dann doch auch ein ganz wichtiges Zeichen.
Wir freuen uns wirklich unheimlich auf diesen Neubau und auf diesen ganz wichtigen Start für den DFB in eine neue Zeit.
Nicht nur die schon bereitstehenden Bagger ließen dabei erahnen, dass es für den DFB auf dem Weg in diese neue Zeit eine Menge zu tun gibt. Hier die Neuausrichtung der Verbandsspitze mit der Suche nach einem neuen DFB-Präsidenten. Dort der sportliche Weg, vor allem der Nationalelf, zurück in die Weltspitze. Auf der neuen Heimat des Deutschen Fußballbundes lasten schon vor der Grundsteinlegung große Hoffnungen.
Ich glaube, die Voraussetzungen, dort wieder was Einmaliges zu schaffen und auch wieder Weltspitze zu werden, sind groß.
Oliver Bierhoff will mit der neuen DFB-Akademie ein Silicon Valley des Fußballs schaffen. Auf rund 9 Hektar Fläche wird künftig die Verwaltung des DFB eine neue Heimat haben, vor allem aber der Sport. Sämtliche Auswahlmannschaften werden sich in Frankfurt auf ihre Länderspiele vorbereiten. Im Bereich der Trainingswissenschaft, der Sportmedizin, der Talentförderung, der Trainerausbildung sollen in der Akademie neue Maßstäbe gesetzt werden.
Entscheidend bleibt aber immer auf dem Platz. Das war das Echo des Tages mit Andreas Teska. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.